Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Zankapfel-Atommüll. Wo die radioaktiven Rückstände dereinst vergraben werden, das weiß noch niemand. Aber jetzt sagt die NAGRA schon einmal, wo die oberirdischen Gebäude dazu stehen könnten. Ist das wirklich sinnvoll oder nur politisch unklug? Unser Schwerpunkt. Dann Zankapfel-Asylpolitik. Neue Flüchtlingswellen, überfüllte Zentren und genervte Bürger. Trotzdem herrsche kein Notstand, sagt Bundesrätin Simonetta Sommaruga im Echo-Gespräch. Und schließlich Dallebach-Kari.
Das ist die schönste Zeit von meinem Leben. Sie und ich. Und den ganzen Tag Sonne. Und wenn es geregnet hat.
Weshalb Oscar-Preisträger Xavier Koller das Leben des Berner Originals lieber als anrührende Liebestragödie verfilmt, statt als Alkoholiker-Drama. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Nächste Etappe auf dem Weg zum zukünftigen Tiefenlager für Atomabfälle. Die NAGRA hat 20 Standorte benannt, an denen die oberirdischen Zugänge und Gebäude für die Tiefenlager erstellt werden könnten. Sie befinden sich in den Kantonen Aargau, Solothurn, Schaffhausen, Thurgau, Zürich und Nidwalden. Christine Wanner.
6 Schweizer Regionen sind geologisch geeignet, um radioaktive Abfälle tief im Boden zu lagern. Der Bund und die NAGRA stellen nun mögliche Bauplätze für die nötigen oberirdischen Gebäude zur Diskussion. Sie liegen in Kiesgruben, bei Deponien, im Wald, in der Industrie oder in der Landwirtschaftszone. Oberstes Kriterium sei die Sicherheit, denn neben Büro- und Besuchergebäuden brauche es auch eine sichere Kernanlage, sagt Thomas Ernst von der NAGRA.
Weil diese Anlage ja das Portal zum Tiefenlager bildet, werden die Abfälle in diese Anlage, wenn immer möglich per Bahn, angeliefert.
Dort werden die radioaktiven Abfälle umgepackt und für die Tiefenlagerung vorbereitet. Darum mache es Sinn, dieses Gebäude direkt beim Tiefenlager zu bauen. Alternativ könne es auch beim heutigen Zwischenlager in Würnlingen oder beim Paul-Scherrer-Institut in Villingen gebaut werden. Das hieße aber mehr Transporte, so die Vertreter von Bund und NAGRA. Die Schweizerische Energiestiftung kritisiert das Vorgehen. Bevor über die Gebäude an der Oberfläche diskutiert werde, müsse zuerst der Standort fürs Tiefenlager klar sein, sagt Sabine von Stocker.
Es ist verpuffter Aufwand, es ist auch unnötige Verängstigung der Bevölkerung und es ist vor allem auch eigentlich Sand in die Augen streuen von den Leuten, dass sie jetzt mitreden können. Die Hauptproblematik liegt immer noch im Untergrund, nämlich im Tiefenlager, wie man diesen Müll wirklich sicher lagern kann.
Bis in 4 Jahren wollen Bund und NAGRA zusammen mit den Standortregionen die möglichen Gebäudebauplätze eingegrenzt haben.
Zusätzliche Details und Reaktionen zur neuen Standortdiskussion hören Sie gleich nach den Nachrichten. Und die hat Thomas Mattis.
Das Schweizer Strafgericht hat 2 Polizisten einer Sondereinheit freigesprochen. Sie wurden beschuldigt, im Jahr 2005 in Oberaargau unverhältnismäßig hart gegen 2 Unschuldige vorgegangen zu sein. Die Polizisten erhielten damals die Information, dass einer der beiden Männer ein gewalttätiger Schwerverbrecher sei. Die beiden wurden deshalb gefesselt und ihre Augen wurden verbunden. Das Gericht urteilte nun, dass in diesem Fall kein Amtsmissbrauch und auch keine Freiheitsberaubung vorliege. Die Polizisten hätten davon ausgehen müssen, dass einer der Männer eine Schusswaffe benutzen könnte. Die Medikamentenpreise in der Schweiz sind noch immer teurer als im Ausland. Das zeigt ein Preisvergleich der Verbände für die Pharmabranche und der Krankenkassen mit 6 europäischen Ländern. Gemäß der Untersuchung sind die Preise in der Schweiz vor allem für Generika teurer, also für Nachahmerprodukte. Vor knapp 2 Jahren ist ein nigerianischer Ausschaffungshäftling am Flughafen Zürich verstorben. Der Fall wird nun abgeschlossen, ohne Gerichtsverfahren. Es gebe keinen Nachweis, dass die Behörden am Flughafen ihre Pflicht verletzt hätten, so die Staatsanwaltschaft. Der Nigerianer hatte sich bei der Ausschaffung heftig gewehrt und war deshalb gefesselt worden. Er starb an seinen Herzrhythmusstörungen, wie 2 Gutachten festhalten. Frankreich hat seinen Militäreinsatz in Afghanistan vorübergehend gestoppt. Dies, nachdem im Osten des Landes erneut 4 französische Soldaten getötet wurden, von einem afghanischen Kollegen, wie mehrere Nachrichtenagenturen berichten. 15 weitere Personen wurden verletzt. Präsident Sarkozy drohte den Agenturmeldungen zufolge sogar mit dem vorzeitigen Abzug der französischen Truppen aus Afghanistan. In der Slowakei gibt es knapp 2 Monate vor der Parlamentswahl einen Korruptionsskandal. Premierministerin Radičová habe der Polizei entsprechende Abhörprotokolle übergeben, berichteten slowakische Medien. Die Protokolle sollen belegen, dass ein großer Teil der politischen Elite Korruption gedeckt oder sogar direkt davon profitiert hat. Auch Radičovas eigene Partei steht im Verdacht. In Deutschland hat sich einer der größten Drogeriekonzerne für zahlungsunfähig erklärt. Schlecker will die sogenannte Planinsolvenz beantragen, wie das Familienunternehmen bestätigte. Mit diesem Vorgehen will Schlecker versuchen, einen großen Teil des Filialnetzes und der Arbeitsplätze zu erhalten. Schlecker ist mit 7.000 Filialen und etwa 30.000 Arbeitsplätzen eines der größten Unternehmen der Branche in Deutschland. In letzter Zeit wurden hunderte Filialen geschlossen und weitere sollen folgen. Die amerikanische Blues- und Jazzsängerin Etta James ist gestorben. Wie ihr Manager mitteilte, hatte die Sängerin Leukämie. Sie starb in Kalifornien im Alter von 74 Jahren. Etta James gewann zahlreiche Preise, darunter auch mehrere Grammys. Die Europäische Agentur für Flugsicherheit ist besorgt über die Materialprobleme beim Flugzeugtyp Airbus A380. Sie hat den betroffenen Flugzeuggesellschaften angeordnet, ihre Maschinen zu überprüfen bis spätestens Ende Februar. Gestern wurde bekannt, dass in einer weiteren A380-Maschine Haarrisse an den Tragflächen entdeckt wurden. In den USA zeigen die Proteste gegen geplante Gesetze zum Internet Wirkung. Der Mehrheitsführer im Senat hat eine Abstimmung, die für den nächsten Dienstag geplant war, auf unbestimmte Zeit verschoben. Er hoffe, dass noch ein Kompromiss gefunden werden könne, teilte der demokratische Senator Harry Reid mit. Bei dem Streit geht es um Vorschriften über das Urheberrecht, an denen unter anderem die Filmindustrie interessiert ist. Kritiker befürchten, dass damit auch Zensur im Internet möglich wird. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index, der schloss bei 6.123 Punkten. Das ist ein Minus von 1,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.668 Punkten, ein Plus von 0,4%. Der Euro wird zu 1.2071 gehandelt und der Dollar zu 93,34 Rappen. Das Wetter? Im Norden immer wieder Regen und Schnee, morgen steigt die Schneefallgrenze auf 1100 bis 1600 Meter. Es bleibt windig und es wird 6 bis 10 Grad mild. Im Süden ist es ziemlich sonnig und dies bei 12 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News und so geht's hier weiter. Die NAGRA präsentiert 20 Standorte, an denen die Zugänge für ein atomares Endlager gebaut werden könnten. Nur, weshalb jetzt und weshalb so viele? Dann rechtsstaatlich und menschlich, wie Bundesrätin Sommaruga die Probleme im Asylwesen lösen will. Streikwelle in Italien, warum Taxifahrer und Apotheker sturmlaufen gegen die Liberalisierungspläne der Regierung. Schluss mit der Denkfaulheit. Im Nahen Osten helfe die Unterscheidung zwischen gemäßigten und radikalen Islamisten nicht weiter, sagt der Islamwissenschaftler Tariq Ramadan. Und schließlich neu im Kino. Das himmeltraurig-romantische Leben des Dalabach-Kari. Zu genießen am besten mit Popcorn und einem Taschentuch. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Mehr dazu auf unserer Website echo.drs.ch. In ein paar Jahren will die Schweiz ihre Atomkraftwerke abstellen. Doch was mit dem bisher angefallenen radioaktiven Müll passiert, das ist noch immer nicht geklärt. Der Entscheid über ein Endlager fällt erst in 10 Jahren. Trotzdem wollen Bund und AKW-Betreiber schon jetzt über den Standort von möglichen oberirdischen Zugängen und Gebäuden diskutieren. Bei mir ist jetzt Inlandredaktor Christian von Burg. Macht dieses Vorgehen wirklich Sinn?
Für die Behörden macht es Sinn. Sie wollen nach dem ersten gescheiterten Anlauf für das Endlager jetzt einen anderen Weg gehen. Am Wellenberg und in Bänken im Zürcher Weinland damals hat man sich zuerst auf den Standort fixiert und ist dann am lokalen Protest gescheitert. Jetzt soll die Bevölkerung der betroffenen Regionen mitreden können. Die Regionen sollen selber Vorschläge machen können, wo die Oberflächenanlagen stehen könnten.
Ja, bis jetzt gibt es vor allem heftige Reaktionen aus den betroffenen Kantonen. Hören wir doch kurz, was die Regierungsräte im Aargau, im Kanton Zürich und in Schaffhausen sagen.
Der Regierungsrat will grundsätzlich kein geologisches Tiefenlager im Kanton Aargau. Der Aargau trägt bereits heute große Lasten für die gesamte Schweiz. Diese Vorschläge sind für die Regierung nicht nachvollziehbar.
Zürich hat natürlich sehr viele Belastungen, einerseits durch Flughafen. Wir haben Zentrumslasten, die wir von der Schweiz tragen tun. Darum haben wir auch gesagt, dass mit Zürich vorderhand Nein sagt.
Wir werden das auf jeden Fall bei jeder möglichen Situation, bei jeder Gelegenheit werden wir das betonen, dass das unzumutbar ist für unsere Schaffhauser Region.
Querbeet, also Unverständnis, Ablehnung. Man muss also damit rechnen, dass nun an vielen neuen Orten, ja fast in der halben Schweiz, wieder heftig protestiert wird, statt dass die Diskussion endlich etwas sachlicher würde.
Ja, das ist zu befürchten. Betroffen sind etwa 100 Grundeigentümer und Tausende von Anwohnern, vor allem im Nordosten der Schweiz. Die ersten Reaktionen der Grundeigentümer seien zwar nicht nur ablehnend gewesen, heißt es beim Bundesamt für Energie, aber die Reaktionen zeigen es deutlich, niemand will dieses Lager. Aber am Schluss muss eine Region in den sauren Apfel beißen.
Dann sind diese 20 Standorte jetzt eine Art Versuchsballon, um zu testen, wo denn der Widerstand am geringsten ist.
Nein, sagen die Behörden. Es gehe wirklich nur darum, zusammen mit der Bevölkerung jetzt die beste Lösung zu suchen. Aber es ist klar, der Standort direkt neben dem Zwischenlager in Würenlingen etwa, der bietet natürlich verschiedene Vorteile. Der Transportweg fällt weg und die Bevölkerung hat sich dort an die Nuklearindustrie gewöhnt. Viele Menschen aus der Umgebung arbeiten im Paul-Scherrer-Institut gleich neben dem Zwischenlager oder in den nahen Atomkraftwerken. Aber am Schluss darf nicht die politische Akzeptanz alleine den Ausschlag geben. Die Frage, wo lässt sich das Lager am sichersten bauen? Diese Frage, die muss im Zentrum bleiben.
Also wenn ich Ihnen zuhöre, dann habe ich den Eindruck, das gibt ein ziemlich harziges Auswahlverfahren. Sind denn wenigstens technisch die wichtigsten Fragen gelöst?
Ja und nein. Ein Lager im sogenannten Opalinuston sei technisch machbar, sagen die meisten Experten. Aber die Frage, wie der Abfall in den tonnenschweren Verpackungen in den Untergrund gebracht wird, diese Frage ist noch offen. Die Experten streiten sich darum, welche Lösung sicherer sei. Entweder ein fast 10 Kilometer langer unterirdischer Tunnel, der schneckenförmig nach unten führt, oder, das steht jetzt neu zur Diskussion, einfach ein Lift. Ein Lift, der senkrecht in die Tiefe führt und das Gestein so weniger verletzt. Und wählt man diese zweite Variante, so ist es verfrüht, die Standorte der Oberflächenanlagen schon heute zu bestimmen. Das sagen die Experten der Kommission für nukleare Sicherheit.
Und wie geht's jetzt weiter?
Die NAGRA muss nun die 6 vorgeschlagenen Regionen weiter untersuchen. Erst etwa 2020 wählt der Bundesrat dann einen oder zwei Standorte aus. Und wenn auch Parlament und Volk Ja sagen, dann kann gebaut werden. In Betrieb geht das Lager für hochradioaktive Abfälle aber frühestens in 30 Jahren.
Ja, vielleicht kapiere ich bis dann auch, weshalb nun wirklich über die oberirdischen Gebäude zuerst diskutiert wird, bevor der Grundsatzentscheid für das Endlager gefällt wird. Ganz herzlichen Dank für diese Auskünfte, Christian von Burg. Er ist Inlandredakteur und beschäftigt sich seit Jahren mit diesem Thema. Im Kanton Aargau hat die NAGRA gleich 7 mögliche Standorte für Oberflächenanlagen für das geplante Atommülltiefenlager vorgeschlagen. Einer davon liegt in Effingen, gleich an der Autobahn. Marco Jacki hat sich dort heute umgehört.
Es ist laut bei der Autobahnausfahrt Effingen. Genau hier könnte einmal der Eingang sein zum Schweizer Tiefenlager für hochradioaktive Abfälle. Noch ist es eine grüne Wiese, gleich neben der Autobahn. Nicht weit weg die Bahnlinie und etwas oberhalb, am Fuße des Bözbergs, die ersten Häuser von Effingen. Aargauer Rebaudorf steht auf dem Schild beim Dorfeingang. 600 Menschen wohnen hier, zu sehen ist kaum jemand. Die beiden Wirtshäuser sind geschlossen, schon länger. Nur Andreas Tommen und seine Partnerin sind draußen. Sie feiern Kindergeburtstag. Ein Tiefenlager in der Nähe, das möchten sie, wie viele im Dorf, eher nicht.
Zuerst muss man mal bestimmen, wo es das Tiefenlager ist. Ich bin nicht voll dagegen, als dass irgendjemand ist, gemacht wird in der Schweiz. Wir müssen das Problem lösen. Aber meiner Meinung nach ist der Bözberg nicht ideal. Weil der Bözberg, der hat schon zwei Tunnel dadurch, der ist schon gelöchert. Und das müssen wir zuerst klären, bevor wir den oberirdischen Standort festlegen.
Auch er gegen ein Tiefenlager in der Region und gegen oberirdische Anlagen im Dorf ist der Gemeinderat, der Gemeindeamann Rudi Scher.
Der Gemeinderat möchte das Tiefenlager nicht aktiv nach Effingen holen, ist eher negativ eingestellt, wobei die Sicherheit eines Lagers ist oberstes Gebot und das soll für alle möglichen Regionen gelten.
Aktiven Widerstand, das gibt es noch kaum in Effingen. Plakate sucht man vergebens im Dorf. Das könnte sich aber ändern, glaubt Rudi Scher. Wenn es in ein paar Jahren konkreter würde, könnten sich die Effinger auflehnen.
Sie werden sich wehren, in welchem Rahmen oder wie stark, das ist ungewiss. Es sind erst Vorschläge und es ergibt eine Diskussionsgrundlage. Ob es dann wirklich da zu stehen kommt, ist noch sehr unsicher.
Jetzt schon gegen ein Tiefenlager kämpft Elisabeth Burgener. Die Aargauer SP-Grossrätin steht an der Spitze des Vereins «Kein Atommüll im Bözberg». Für sie ist es ein Glücksfall, dass der Bund heute ganz konkrete Standorte benannt hat. Man könne jetzt gezielter mobilisieren und schlafende Geister wecken, meint Elisabeth Burgener.
Also unsere Hoffnung ist, dass die Leute, von denen wir wissen, dass sie grundsätzlich kritisch eingestellt sind, dass die jetzt auch merken, dass sie etwas unternehmen müssen, dass sie auch verlangen müssen von den Gemeinden, von den Gemeinderäten, dass sie sich einsetzen dafür, dass das nicht so kommt. Also eine Bewegung in den Dörfern, das erhoffen wir uns.
Der Widerstandsverein will in den nächsten Wochen Post verschicken, auf sich aufmerksam machen. Vor allem auch in Effingen. Vielleicht wird dort der Protestlärm bald einmal lauter sein als die Autobahn.
Marco Jacki berichtete aus dem aargauischen Effingen. Neue Flüchtlingsströme nach dem arabischen Frühling, Engpässe bei den Unterkünften, Unmut in der Bevölkerung über renitente junge Männer. Die Asylpolitik sorgt derzeit wieder für rote Köpfe. Tatsächlich haben letztes Jahr 45% mehr Menschen um Asyl ersucht als im Jahr zuvor. Es sind so viele wie seit 10 Jahren nicht mehr. Das heißt, es braucht mehr Platz in der Schweiz, mehr Geld und Personal. Pascal Krauthammer.
Die Empfangszentren sind überfüllt. Vor wenigen Wochen landeten darum ein paar Asylsuchende sogar auf der Straße. Ein Einzelfall wohl, aber Sinnbild doch für die gegenwärtige Situation im Asylbereich. Geeignete Unterkünfte für Asylbewerber sind Mangelware und auch die Unterstützung der Bevölkerung und der Kantone scheint mangelhaft. Beat Meiner von der Schweizerischen Flüchtlingshilfe sagt darum:
Ich muss sagen, es ist eine penible Situation, das nicht zustande gebracht worden ist, dass man geeignete Unterkünfte in genügender Zahl gefunden hat, um diese Leute jetzt anständig unterzubringen.
Seit Beginn des arabischen Frühlings musste die Schweiz mit jungen Männern aus Nordafrika rechnen, insbesondere mit Asylbewerbern aus Tunesien. Doch jetzt, da sie tatsächlich kommen, scheint die Schweizer Asylpolitik überfordert. Auch die Präsidentin der kantonalen Justiz und Polizeidirektorin Karin Keller-Sutter ist darob verärgert.
Es ist eine unerfreuliche Situation deshalb, weil eben ein Großteil der neu ankommenden Personen keinen Asylgrund haben. Also insbesondere die Personen aus Nordafrika sind vornehmlich Flüchtlinge aus wirtschaftlichen Gründen. Es hat auch straffällige Personen darunter, die sich jahrelang in Italien aufgehalten haben. Sie sprechen auch Italienisch und jetzt in die Schweiz kommen und natürlich über das Dublin-Abkommen zurückgeführt werden können. Aber das dauert.
Die jungen Tunesier ohne Chance auf Asyl haben einen schlechten Ruf, sind vielerorts unerwünscht, auch in der Gemeinde Bettwil. Das 560-Seelendorf hat sich gegen die Aufnahme von rund 100 Asylbewerbern gewehrt und damit eine große Debatte ausgelöst. Andere Gemeinden wollen zwar Asylbewerber aufnehmen, aber keine aus Afrika. Beat Meiner von der Flüchtlingshilfe prophezeit:
Wenn das jetzt die Kommunikation bestimmt, dass man sich möglichst wehren muss dagegen, Flüchtlinge aufzunehmen, Flüchtlinge als Nachbarn zu tolerieren, dann kann die schweizerische humanitäre Tradition kann einpacken.
Der Bund sucht fieberhaft nach Unterkünften. Dabei sollte er seine Kräfte nun lieber andersweitig einsetzen, ist die Präsidentin der Polizei- und Justizdirektorin Karin Keller-Sutter überzeugt.
Statt sich auf Unterkünfte zu fokussieren, müsste man sich auf die Geschwindigkeit der Verfahren in erster Linie fokussieren und auf die Rückführung.
Mehr Personal für die Migrationsbehörden, das koste kurzfristig zwar, spare langfristig aber Geld, ist Keller-Sutter überzeugt. Und auch Beat Meiner will schnellere Verfahren, damit Flüchtlinge ohne Chancen auf Asyl fair aber rasch zurückgeschickt werden könnten. Ansonsten...
Ja, dann haben wir wieder ein Chaos im Asylbereich, nicht? Dann wird es so sein, dass der Bund einfach auf die Kantone die Leute verteilt und die Kantone können dann selber schauen, was sie machen. Das müssen wir unbedingt verhindern. Die Leute, die keinen Schutzstatus erhalten in der Schweiz, die sollten in diesen Empfangszentren behalten werden bis zum Zeitpunkt, wo sie das Land wieder verlassen.
Unzufriedenheit bei den Kantonen der Flüchtlingshilfe in Teilen der Bevölkerung. Bundesrätin Simonetta Sommaruga ist also gefordert. Geraldine Eicher hat sie auf die aktuellen Zahlen und auf die Vorwürfe an den Bund angesprochen.
Frau Bundesrätin, die Zahl der Asylgesuche hat markant zugenommen, um 45% im Vergleich zum Vorjahr. Befinden wir uns in einer Notstandssituation?
Nein, das ist keine Notsituation, aber es ist so, die Lage ist angespannt, vor allem auch in den Zentren, bei den Unterkünften. Wir haben letztes Jahr versucht, ungefähr zu schätzen, wie viele Asylgesuche wir haben werden, weil wir wussten, dass es eine Zunahme gibt. Wir haben von 18.000 bis 24.000 Personen gesprochen, jetzt sind es etwas über 22.000. Ich muss auch noch sagen, dass wir in den letzten Jahren zum Teil massiv mehr Asylgesuche hatten. Ich bin deshalb überzeugt, dass wir auch diese Situation jetzt gemeinsam meistern werden.
Über Notstände klagen einige Gemeinden, Kantone. Bettwil ist zum Sinnbild für den Widerstand geworden gegen Asylsuchende. Torpedieren Kantone und Gemeinden ihre Bemühungen, richtige Standorte zu finden, geeignete Standorte zu finden für Asylsuchende? Wie empfinden Sie das?
Nein, wir werden in unseren Bemühungen nicht torpediert. Wir müssen sehen, Kantone und Gemeinden stehen vor einer sehr schwierigen Aufgabe. Sie müssen jetzt innerhalb von kurzer Zeit viele neue Unterkünfte finden. Man hat die Kantone in den letzten Jahren aufgefordert, ihre Reserven abzubauen und jetzt haben sie eben keine Reserven, auf die sie zurückgreifen können. Was uns bis jetzt zu wenig gelungen ist, dass wir zusätzliche Bundesunterkünfte gefunden haben, obwohl sich eigentlich alle einig sind, auch die Kantone, dass es sinnvoll wäre, dass der Bund mehr eigene Unterkünfte hat, weil wir wissen, dass wir dort die Asylverfahren schneller und effizienter auch abwickeln können. Und deshalb hoffen wir, dass wir nach wie vor auch gemeinsam zusätzliche Bundesunterkünfte finden.
Kritiker nehmen gerade Bettwil als Beispiel dafür, wie dilettantisch der Bundesrat vorgehe bei der Suche nach geeigneten Asylunterkünften. Sie sagen, Bettwil sei der ungeeignete Standort am ungeeigneten Ort, das falsche Projekt. Wie konnten Sie diesen Vorwurf Dilettantismus?
Es bringt überhaupt nichts, wenn man jetzt einander Vorwürfe macht. Es ist eine Tatsache, alle stehen unter Druck und deshalb haben wir ja eine Verbundaufgabe im Asylwesen. Das heißt, wir müssen die Aufgaben gemeinsam lösen. Was Bettwil anbelangt, da haben wir jetzt gesehen im Gutachten des Kantons Aargau, dass die Zahl, die wir vorgesehen haben, diese 140 Plätze, dass das nicht möglich ist. Deshalb haben wir ja gesagt, das Bundesamt für Migration wird jetzt ein reduziertes Projekt ausarbeiten mit weniger Betten, befristet auf 6 Monate. Wenn wir für dieses Gemeinde jetzt keine Lösung finden, dann ist das Problem nicht gelöst, sondern nur verlagert. Und deshalb hoffe ich, dass wir auch für die Gemeinde noch etwas finden, das von allen mitgetragen wird.
Unmut regt sich in der Bevölkerung auch, weil speziell junge Nordafrikaner negativ aufgefallen sind in letzter Zeit. Jetzt sagen einige Gemeinden, sie möchten quasi einen Wunschasylanten nur noch einige aufnehmen, nämlich möglichst eben keine Nordafrikaner. Können Sie diesen Wunsch nachvollziehen?
Also unter den Asylsuchenden sind normalerweise Frauen immer am beliebtesten, aber es ist eine Tatsache, dass eben Asylsuchende vor allem junge Männer sind, weil häufig nur sie überhaupt die Strapazen einer solchen Reise überleben. Ich finde, wir müssen aufpassen bei dieser Frage, dass wir nicht plötzlich ganze Bevölkerungsgruppen in einen Topf werfen. Das gilt auch für die Nordafrikaner. Es ist aber auch eine Tatsache, dass wir unter den Nordafrikanern, die im Moment ein Asylgesuch stellen, überdurchschnittlich viele haben, die uns Probleme machen. Es ist aber so, wir haben ja für kriminelles Verhalten das Strafrecht. Und hier sind die kantonalen Strafverfolgungsbehörden, die Polizei, zuständig. Sie haben Möglichkeiten, Haft anzuordnen. Sie können auch ein Rayonverbot zum Beispiel erlassen. Der Bund ist aber auch gefordert. Und deshalb haben wir letztes Jahr zum Beispiel doppelt so viel Geld ausgegeben für die Sicherheit, weil uns das ein Anliegen ist, weil wir hier auch Verantwortung übernehmen. Was wir festgestellt haben, ist, das beste Mittel, um die Sicherheit zu gewährleisten, sind Beschäftigungsprogramme. Da möchten wir auch dazu beitragen, dass hier noch mehr getan wird. Und schließlich beschleunigte Asylverfahren, und das ist ein Anliegen, das mir wirklich am Herzen liegt, beschleunigte Asylverfahren dienen auch dazu, dass man schnell entscheiden kann und dass die Asylsuchenden wissen, wenn sie Asyl bekommen, können sie hier bleiben, wenn sie nicht Asyl bekommen, dann müssen sie gehen.
Das war Bundesrätin Simonetta Sommaruga, befragt von Geraldine Eicher. Mario Monti verliert keine Zeit. Der italienische Regierungschef will sein Land möglichst rasch aus der Krise führen. Nach einem harten Sparprogramm soll nun ein Liberalisierungsprogramm dafür sorgen, dass die Unternehmen wettbewerbsfähiger werden und neue Arbeitsplätze schaffen. Bei vielen Berufsgruppen und Industriezweigen sollen Einschränkungen wegfallen. Seit heute Morgen berät die Regierung über die Details, und die lange Dauer der Sitzung zeigt, auf wie viele Widerstände die Regierung bei ihrem Vorhaben stößt. Seit Wochen bringen sich die verschiedenen Lobbyorganisationen in Stellung und versuchen, die Pläne zu entschärfen. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
Rom vor den Ruinen des Circus Maximus. Seit Tagen versammeln sich dort Hunderte, manchmal Tausende von Taxifahrern aus ganz Italien, um gegen die Liberalisierung in ihrem Sektor zu protestieren. Als ein Sprecher der Taxigewerkschaften seinen Leuten verkündet, man habe die eigene kritische Position gegenüber der Regierung kundgetan, schreit die Menge auf und wirft den Kadern Verrat vor.
In quanto sembra che con le nuove norme io dovrò lavorare 12 ore al giorno per guadagnare mediamente 600.
Die Regierung will, dass wir mehr als 7 bis 8 Stunden im Dienst sein dürfen. Unser Einkommen liegt aber bei höchstens 1100 Euro monatlich. Wenn jeder länger rumfahren darf, nehmen wir uns gegenseitig Kunden weg. Das heißt, unser Stundenlohn sinkt, sodass ich am Schluss zwar länger rumfahren darf, aber nur unwesentlich mehr verdiene. Sauer stößt den Taxifahrern auch auf, dass die Lizenzen abgeschafft werden sollen. Sie kosten jeden Fahrer rund 150 bis 200.000 Euro und dienen als Altersvorsorge. Sie werden an einen Jüngeren weiterverkauft, wenn der Besitzer in Rente geht. Nicht nur die Taxifahrer sind in Rage, auch die kleinen Ladeninhaber haben Angst. Massimo Vivoli, Ladenbesitzer in Viareggio und Vizepräsident des Verbandes der Ladenbesitzer.
Perché i consumi cresceranno quando le famiglie avranno più soldi. Non certamente ampliando ulteriormente le fasce orarie.
Die Regierung will die Öffnungszeiten völlig liberalisieren. Das bringt aber nicht mehr Umsatz, da die Leute gar kein Geld haben. Wenn die Öffnungszeiten freigegeben werden, profitieren vor allem die großen Ladenketten. Sie können locker 12, 16 oder 20 Stunden offen haben. Sie haben genügend Angestellte. Wir Kleinen mit unseren knappen Umsätzen können aber nicht zusätzlich Personal einstellen. Es lohnt nicht. Die Regierung will noch viel mehr. Anwälte sollen nicht mehr durch fixe Preise vor Konkurrenz geschützt sein. Der Energiekoloss Eni soll sein Gasnetz verkaufen müssen, um so die Transportkosten nicht mehr diktieren zu können. Und die Gemeinden sollen ermuntert werden, ihre Dienste wie beispielsweise Kehrichtverbrennung zu privatisieren, um sie so effizienter zu machen. Die Zentralbank schätzt, dass mit diesen Maßnahmen das italienische Bruttoinlandprodukt um 1,5% steigen könnte, eine italienische Familie jährlich zwischen 1.000 und 1.800 Euro spart, da der verschärfte Konkurrenzkampf zu billigeren Angeboten führen soll. Allerdings, selbst Konsumentenorganisationen glauben das nicht. Ihr Sprecher Rosario Trefiletti.
Il nostro obiettivo che da anni di portare avanti i processi di liberalizzazione.
Wir glauben nicht an diesen finanziellen Erfolg. Viel wichtiger ist aber, dass endlich Bewegung in die verkrustete italienische Wirtschaft kommt. Dies dank mehr Wettbewerb und nicht dank Preisabsprachen allenthalben. Modernisierung heißt das Losungswort.
Modernizzare, questa è la parola d'ordine.
Ein schönes Wort, der Beitrag unseres Korrespondenten in Rom. Ich bin nun mit ihm verbunden. Massimo Agostini, die Stimmung auf der Straße ist aufgeladen. Lässt sich Mario Monti denn von diesem Protest beeindrucken?
Im Kern ist er bis jetzt, hat er nicht nachgegeben bei den verschiedenen Berufsgruppen. Er hat sich zwar gesprächsbereit gezeigt, er hat gewisse Anpassungen vorgenommen, wo es Sinn macht. Sonst aber scheint er doch unverrückbar zu sein bei den Berufsgruppen. Allerdings bei der Liberalisierung des Arbeitsmarktes, da ist er zumindest zum Teil zurückgekrebst. Er hat dies aus dem Gesamtpaket herausgebrochen, weil gegen die Liberalisierung des Arbeitsmarktes, da wenden sich nicht nur die Gewerkschaften, sondern auch der Partito Democratico. Das ist jene Partei, von der seine Regierung vom Überleben abhängt. Also er braucht den Partito Democratico, er kann sich nicht gegen diese Partei stellen. Deshalb hat er das ganze Geschäft herausgebrochen. Am Montag soll es dort zu wichtigen Weichenstellungen kommen.
Interessant ist ja, dass diese Sitzung heute so unendlich lange dauert. Eigentlich hat man angenommen, dass Mario Monti ja vor 1-2 Stunden schon mal vor die Medien tritt und sagt, wie es denn weitergeht. Wie erklären Sie sich das, dass man bis jetzt überhaupt noch nichts gehört hat?
Das ist ganz klar auf das Pressing der verschiedensten Lobbyorganisationen zurückzuführen, welche schon immer angekündigt haben, sie würden bis zur letzten Minute kämpfen, um dieses oder jenes doch noch abändern zu können. Man ist nun gespannt, wo er Mario Monti nachgeben wird oder ob er wie bis anhin unverrückbar bleibt.
Bisher haben die Italiener ja Montis Rosskur fast widerstandslos geschluckt. Nach Umfragen finden sie 70% der Bevölkerung sogar richtig. Weshalb kommen denn jetzt diese Proteste? Wieso dieser Widerstand? Ist das einfach Klientelpolitik?
Ja, das ist es. Im weitesten Ausmaß ist das Klientelpolitik. Die Anwälte, die wehren sich seit Jahren dagegen, dass sie fixe Preise, dass sie die behalten können. Sie möchten das weiterhin haben und so den Markt aufzwingen. Da ist jede Regierung in der Vergangenheit, hat sich dieses Geschäft vorgenommen, ist dann aber zurückgekrebst gegenüber dem massiven Lobbying der Anwälte. Die sind auch sehr stark im Parlament vertreten. Das Gleiche gilt für die Tankstellenbesitzer. Aber auch Versicherungen, Banken und ganze Energiekonzerne, die haben sich gegen jegliche Öffnung ihrer zum Teil sehr abgeschotteten Märkte bis zuletzt gewährt. Und da geht Monti jetzt doch einigermaßen konsequent vor.
Italien muss wettbewerbsfähig werden oder fähiger werden. Das ist ja eine Forderung, die schon uralt ist. Aber helfen denn jetzt diese geplanten Massnahmen wirklich auch dem Mittelstand oder in erster Linie den Großunternehmen?
Nun, namhafte Ökonomen warnen davor vor übertriebenen Erwartungen. Sie sagen, es wird lange dauern, bis diese Maßnahmen dann wirklich greifen. Dies in einem Land, das so korporatistisch ist, wo jeder jeden kennt, wo viel mit Absprachen und Freundschaften und Seilschaften funktioniert. Hier, dass hier der Wettbewerb und die Leistung zu greifen beginnt und das Rezept für den Erfolg ist, da braucht es dann sehr lange. Das ist das eine, und zudem darf man nicht vergessen, wie überall auf der ganzen Welt Liberalisierungsmaßnahmen fordern zuerst immer auch Opfer. Das heißt, es wird weniger Stellen geben, Stellen werden wegfallen und es wird wieder eine gewisse Zeit dauern, bis diese Liberalisierungsmaßnahmen neue Stellen schaffen können. Bis dieser ganze Wandel vollzogen ist, wird es doch recht lange dauern, sodass die Ökonomen davor warnen, dass schon nächstes Jahr beispielsweise das Bruttoinlandprodukt massiv steigen wird wegen dieser Maßnahmen.
Ganz herzlichen Dank für diese Auskünfte nach Rom. Es ist 18:35 Uhr. Sie hören Echo der Zeit, und mit zwei Grenzgängern zwischen den Welten geht es hier weiter, nämlich dem Islamwissenschaftler Tariq Ramadan und dem Berner Original Dellebach Kari. Für die einen ist er ein vorbildlicher Euro-Islamist, ein weiser Grenzgänger zwischen Christen und Muslimen, für die anderen ein Chamäleon, das sich opportunistisch anpasst. Tariq Ramadan entzweit die Geister seit Jahren. Der Schweizer Staatsbürger lehrt derzeit in Oxford zeitgenössischen Islam. Sein Lehrstuhl wird von der Herrscherfamilie des Golfstaates Katar finanziert. Zahlreiche muslimische Länder wie Saudi-Arabien und Syrien verwehren Ramadan hingegen die Einreise, weil er ihnen zu regimekritisch ist. Die Vereinigten Staaten verhängten lange Jahre ebenfalls ein Einreiseverbot, weil sie ihn des Terrorismus verdächtigten. Martin Aliot traf Tariq Ramadan gestern in Dublin zum Gespräch über die Umwälzungen in Nordafrika und im arabischen Raum.
Wie soll Europa mit den neuartigen Gruppierungen und Wahlsiegern in Nordafrika und im Nahen Osten umgehen? Tariq Ramadan, der Großsohn des Gründers der ägyptischen Muslimbrüder, plädiert für ein unvoreingenommenes, pragmatisches Verhalten.
If you are truly Democrats, you deal with the people you are representing, as long as they abide by the law.
Als Demokrat müsse man gewählte Repräsentanten anerkennen, solange sie sich ans Gesetz hielten. Der Schulterschluss mit Diktatoren dürfe nie damit gerechtfertigt werden, dass deren Gegner Islamisten seien.
You cannot justify supporting dictators because you are portraying the opponent as Islamist or radicals without differentiating between the trends.
Ramadan wendet sich gegen die denkfaule Unterscheidung zwischen gemäßigten und radikalen Islamisten. Er erweitert das Spektrum um Reformer, Revolutionäre, Extremisten, um fanatische Gegner des Westens und Träumer vom Kalifat. Da solle man doch bitte genauer hinschauen. Ramadan selbst liefert mögliche Kriterien.
Are they advocating, for example, rule of law, equal citizenship, universal suffrage?
Er nennt den Rechtsstaat, gleiche Bürgerrechte für alle, das allgemeine Wahlrecht, gleiche Rechte für Mann und Frau, die Gewaltentrennung und schließlich eine klare Unterscheidung zwischen dem Einfluss von Religion und dem Einfluss des Staates.
You have lots of Islamist groups and organizations that are advocating this. I think that we need to talk to them.
Zahlreiche islamistische Gruppen unterstützten diese Werte. Mit ihnen solle man in einen Dialog treten. Angesichts der häufigen Kritik an Ramadans gelegentlich schillernden Aussagen drängt sich die Frage auf, ob diese im ursprünglichen Sinne des Wortes freisinnigen Werte auch seine eigenen Werte seien. Selbstverständlich, bestätigt er. Hinter all seinen politischen Aussagen stünden diese unbestrittenen, unveräußerlichen Werte, die es zu fördern und zu beschützen gelte.
These are indisputable, immutable values that we have to promote and protect.
Aus der differenzierten Analyse des politischen Islam heraus fordert Ramadan aber auch Abgrenzungen, namentlich von den salafistischen Gruppierungen, die den Koran buchstabengetreu interpretieren.
We are wrong if we think that the Salafi groups are supporting, for example, the Muslim Brotherhood in Egypt.
Es sei ein Irrtum, zu glauben, die Salafisten unterstützten die Muslimbrüder in Ägypten. Für diese Gruppen stehe die Demokratie im Widerspruch zum Islam. Sie spielten zwar äußerlich mit, wollten aber alles verändern. Sie infiltrierten andere Gruppen, um ihrem wörtlichen Verständnis des Koran Geltung zu verschaffen.
So this is why I think that we have to confront them. We have to, in the name of our religious understanding, and I have been doing this for years now, is to say your understanding, your reading of the scriptural sources, your reading of Islam is a very narrow one, is a literalist, and it's not going to work.
Diesen Gruppen müsse man energischen Widerstand bieten. Er selbst versuche seit Jahren, dieses enge wörtliche Verständnis des Islam zu widerlegen. Ramadan meint, diese Verwerfungen und Meinungsverschiedenheiten innerhalb des politischen Islam seien die schwierigsten.
It's the most difficult one because you can't deny the fact that they are sincere.
Denn niemand könne an der Ernsthaftigkeit und Ehrlichkeit dieser Überzeugungen zweifeln. Man müsse vielmehr den Nachweis erbringen, dass ein derartiges Islamverständnis irrig sei.
So you can be sincere and wrong.
An dieser Stelle wird der politische Beobachter und Analytiker Ramadan zum Religionslehrer, der wie einst die zerstrittenen Reformatoren Europas nach der richtigen Interpretation der Heiligen Schrift sucht und seiner Lesart zum Durchbruch verhelfen will. Nach seinen Aussagen tut er dies auf der Grundlage von politischen Werten, die in Europa entwickelt wurden.
Das war ein Bericht von Martin Aliot. Das Leben des Berner Coiffeurmeisters Karl Dallenbach ist gut dokumentiert. Es gibt einen legendären Film von Kurt Früh von 1970, ein Lied von Mani Matta, ein Musical, ein Theaterstück und viele, viele Bücher. Nun ist die Geschichte des schlagfertigen Haarschneiders mit der Hasenscharte erneut verfilmt worden, und zwar von Oscar-Preisträger Xavier Koller. An den Solothurner Filmtagen konnte ihn das Publikum erstmals sehen. Eric Facon.
Wie entsteht eine Legende? Zur Legende von Karl Dallenbach hat vor allem der gleichnamige Film von Kurt Früh aus dem Jahre 1970 beigetragen. Ohne diesen Film, ohne das Gesicht des Hauptdarstellers Valo Lüent, ohne das für den Film geschriebene Lied von Mani Matta, wäre der hasenschartige, träfe und bissige Witze reißende Coiffeurmeister aus der Bundeshauptstadt wohl für immer ein Berner Stadtoriginal geblieben. So aber gehört er zum Grundinventar helvetischer Figuren, die immer wieder neu besucht werden, wie etwa Wilhelm Tell, das Heidi, das Sennentonschi oder Polo Hofer. Man kann Bücher lesen über Dallenbach-Karri. Die biografischen Details sind zwar wenige und altbekannt, aber immerhin ist die Liste der ihm zugeordneten Witze legendär lang. Es gab Musicals und Theaterstücke und nun einen weiteren Film zu ihm. Gedreht von Oscar-Preisträger Xavier Koller, der die Akzente etwas anders setzt als Kurt Früh vor 40 Jahren. Früh befasste sich damals intensiv mit dem Alkoholismus seiner Hauptfigur. Bei Xavier Koller kommt diese Krankheit nur in Andeutungen vor.
Es hat keine Bedeutung, weil es für das Innenleben eines Menschen keine Bedeutung hat. Und ich wollte ja nicht die Legende darstellen, sondern wie es allenfalls zu dieser Legende kam. Und die Sensibilität eines Menschen, wie ich mir vorstelle, dass der Karri war, und mit der Intelligenz, die er hatte, und erwiesenermaßen war er ein sehr intelligenter junger Mann. Und da ist Alkohol nur ein Ausweg. Es ist ja auch keine Lösung. Allenfalls wäre es dann ein Symptom für später, wo der Schmerz allenfalls zu groß wird.
Es geht um die Hasenscharte. Ein kleines körperliches Handicap mit großer Wirkung. Es geht um die Liebesgeschichte mit Annemarie Geiser, einer Tochter aus reichem Hause, deren Vater ein Bekleidungsgeschäft führt. Eine tragische Liebesgeschichte, wie sich bereits in der ersten Begegnung mit den Eltern der Angebeteten zeigt. Auf dem Weg zum gemeinsamen Mittagessen gerät Dallenbach auf seinem Fahrrad in ein Gewitter und läutet klatschnass an der Türe. Da nützen auch keine Witze mehr.
Gott, Sie sind ja nass bis auf die Haut.
Ja, ein Geiseranzug halt. Fast wie angegossen.
Buchstäblich. Annemarie, bring den Herrn doch bitte aufs Gästezimmer. Dort kann er sich frisch machen und was Trockenes anziehen. So kann er ja unmöglich zu Tisch kommen.
Es kommt, wie es kommen muss. Der Mann aus dem Volk, dazu noch mit dem sichtbaren Makel der Hasenscharte, dieser Mann kriegt die behütete Tochter aus gutem Hause nicht. Eine Geschichte mit Potenzial zur Identifikation, meint Xavier Koller und verweist auf den Titel des Films.
Einer wie ich. Der Dallenbach-Karri, nicht Dallenbach-Karri. Ich bin da überzeugt, dass wir ja alle unsere innere Hasenscharte mit uns herumtragen und darum einen Zugang finden, im Grunde genommen für seine Verletzlichkeit, für seine Sensibilität.
Dallenbach-Karri, eine Deutschschweizer Identifikationsfigur, auch wenn er mehr Anti-Held ist als ein Held. Das meint auch Hans-Peter Müller-Drossart, der Schauspieler, der den erwachsenen Dallenbach spielt.
Ja, ist es natürlich. Das sagt über unser Land, dass wir vielleicht realistisch sind im Umgang mit dem Heros. Aber eigentlich sind wir ja ein demokratisches Land, nicht? Und da geht es darum, auf alle zu blicken und allen jeden das Glück zu ermöglichen. Und das Dallenbach-Karri ist wieder eine Geschichte darüber, wie ein Einzelner versucht, das Glück zu leben. Und wenn es nicht geht, versucht er halt, das Leben anders fortzusetzen.
Eine Venedig, der Dallenbach-Karri. Ein Stück Gefühlskino aus der Schweiz, mit einer Figur, die wir bereits kennen. Ein Film von Xavier Koller, der das große Publikum in der deutschen Schweiz bei seinen Gefühlen abholen könnte.
Eric Facon zum neuen Dallenbach-Karri-Film. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Tobias Gasser, für die Nachrichten Angelique Welchli, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.